Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Welcome back. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Ja, und wir hatten gerade einen sehr angenehmen Plausch über einige fußballverwandte Dinge gehabt vor der Aufnahme hier. Und alles fing damit an, dass du am Wochenende nach München gereist bist, hinter deinen Fohlen. Und du hast gesehen, wie die Bayern die Gladbacher dann doch am Ende besiegt haben mit 3:1. Und du hast Harry Kane live gesehen. Was ist dir am meisten hängen geblieben von deinem Wochenendtrip nach München?
Ja, fand ich ganz spannend. War auch quasi ohne Mikrofon deine erste Frage. Und ich muss sagen, war schon cool. Also Allianz Arena an sich, alle, die noch nicht da waren, kann ich empfehlen. Ist auf jeden Fall mal eine Auswärtsreise oder Heimreise wert. Insgesamt, ja, keine Chance gehabt. Auch wenn Bayern nicht den besten Tag hatte, gegen Gladbach reicht es dann trotzdem. Und Harry Kane zu sehen, wie er sich bewegt, wie intelligent er läuft, immer wieder hat er sich fallen lassen und schlägt dann einfach 50 Meter Diagonalbälle. Das ist jetzt einfach ein ganz anderer Stürmertyp, als du es vorher gekannt hast. Egal ob Lewandowski, Mandzukic oder sonst wer da gespielt hat, ist schon nochmal ein anderes Level. Und ja, obwohl Gladbach ja sogar in Führung lag, also ich hatte meine 12 Minuten in Heaven da auf der Tribüne im Gästeblock mit Führung auswärts in Bayern, aber ja, leider nicht gereicht.
Dreamland für 12 Minuten. Andere Frage, wir haben ja schon häufig hier auch über ihn gesprochen. Hat Thomas Tuchel noch irgendwas zu dir gesagt? Hat er dich begrüßt? Wie war das mit ihm?
Ja, haben natürlich stundenlang geredet über Fußball und die Welt. Mir blieb nur der Blick von ganz, ganz oben, weil ja die Gästetribüne in München auch dankbarerweise ganz oben ist. Das heißt, daran sehr viel Abstand und genau, deswegen hat er leider mich nicht gehört, als ich gefragt habe.
Viel Abstand zu Tuchel, Sicherheitsabstand. So oft kritisiert hier bei uns. Nee, stimmt gar nicht. Ja, in der Premier League gab es auch ein ganz spannendes Duell zumindest und damit wollen wir starten. Es gab eigentlich noch mehr spannende Duelle, sind wir ehrlich, aber es gab eben eins, das war ganz, ganz groß in der Titelfrage in der Premier League und hieß Arsenal gegen Liverpool. Für mich die beiden aussichtsreichsten Herausforderer von Man City in diesem Jahr auf die Krone in der Premier League. Und ja, Arsenal musste eigentlich gewinnen, um noch gute Chancen zu haben, wirklich nach ganz vorne zu kommen dieses Jahr. Ich habe mir vorher gedacht, Liverpool würde wahrscheinlich auch ein Unentschieden ausreichen, zumal sie ja auch ein bisschen ersatzgeschwächt nach London fahren mussten. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Es war bereits das 200. Liga-Duell dieser beiden Mannschaften in England. Also das Duell hat richtig Historie. Und Liverpool ist nach London gereist mit einer ungeschlagenen Serie in allen Pflichtspielen von 11 Partien. Und also es war schon echt klar, das kann ein richtig großes Spiel werden da vorne im Titelkampf. Und auf dem Personaltableau gab es ja auch einige spannende Dinge zu verkünden. Bei den Reds ist Trent Alexander-Arnold wieder fit für die Startelf, rückt auf rechts rein. Und auf links verteidigt Joe Gomez. Nunez ist noch angeschlagen gewesen, deswegen saß er auf der Bank. Und Diaz hat links vorne begonnen, Jota in der Spitze, Gakpo auf rechts, Jones auf der linken 8, McAllister und Gravenberch komplettieren das Mittelfeld. Soweit bei den Reds.
Ja, einen Namen vermisst man leider. Conor Bradley, der ja zuletzt so Schlagzeilen geschrieben hat, war nicht im Kader. Nur für diejenigen, die sich gewundert haben, das lag an einem Trauerfall in der Familie. Also ja, da leider. Erstmal müssen sie auf ihn verzichten in diesem Spitzenspiel. Wer weiß, vielleicht hätte er gut getan. Bei Arsenal ähnlich haben wir auch 2-3 Sachen, über die wir quatschen können. Hinten zwar keine Überraschung mit Saliba und Gabriel in der Innenverteidigung, außen Zinchenko und White. Aber Havertz spielt nicht auf der 8, steht trotzdem in der Startelf. Und da sind wir wieder beim Thema, was ganz am Anfang bei der Verpflichtung aufgemacht wurde. Ist Havertz eigentlich Stürmer, 10er, 8er, 6er, alleinige 9? Was macht er jetzt in diesem Spiel? Ich glaube, das erste Mal seit Arsenal, glaube ich, seit seiner Verpflichtung im Premier League-Spiel auf der 9. Flankiert von Saka und Gabriel, 8er, Ødegaard und Jorginho und einzige 6, wie immer, Declan Rice.
Ich glaube, das ist auch sein großes Problem von Kai Havertz, dass wir nach wie vor nicht wissen, was eigentlich seine beste Position ist. Und jetzt fällt Gabriel Jesus eben kurzfristig aus. Nketiah ist gerade einfach nicht in der Form und würde wahrscheinlich auch qualitativ nicht ganz heranreichen, individuell an Havertz und an Jesus. Und dann ja, entscheidet sich Arteta eben für Havertz auf der 9. Und wir alle wissen, er ist nun mal kein Instinkt-Finisher, der einfach vorne die Dinger reinhaut, weil es so in ihm liegt. Das ist er einfach nicht. Er hat dafür andere Attribute, die Arteta hier erhofft hat. Und Jorginho auf der linken 8 definitiv auch eine große Rolle für ihn, weil er ja auch beileibe kein unangefochtener Stammspieler ist im System Arteta. Und ja, dann war ich sehr gespannt, wie es losgeht. Aber trotzdem wenig überrascht, weil wir haben gesehen, wie Arsenal oftmals die Spiele mittlerweile startet. Das machen sie sehr aggressiv. Sie verteidigen nach vorne, gehen aggressiv drauf und so auch hier in dem Spiel gegen die Reds versuchen, den Gegner so ein bisschen zu überrumpeln. Und das schaffen sie auch hier mit freundlicher Hilfe von Liverpool, die echt gar nicht reinkommen in diese Partie. Und dann geht Saka mit nach vorne nach 14 Minuten. Havertz hat die große Chance da. Scheitert noch mit seinem schwachen Rechten an Alisson Becker, aber der Nachschuss sitzt dann von Saka. Es war fast so ein bisschen so eine beispielhafte Arsenal-Szene, weil Ødegaard einen sehr tollen Steckball spielt auf Havertz und der macht ihn dann natürlich nicht rein, aber dann Saka im Nachsetzen.
Ja, ich glaube, der Pass, der verdient viel Aufmerksamkeit, wirklich sensationell gut von Ødegaard mit einem Kontakt weitergeleitet. Und dann ist es diese klassische 1-gegen-1-Situation. Und wenn du eben, ich weiß nicht, Haaland oder Salah vorne drin hast, ist es ein Tor. Bei Havertz im Moment nicht, bleibt hängen, aber sind dann über die zweite Welle mit Saka erfolgreich. Also sei es drum. War aber insgesamt schon für mich überraschend, diese Anfangsphase, die erste Halbzeit eigentlich als Ganze. Weil du gehst in dieses Spiel rein, Liverpool ist 5 Punkte vor, Erstplatzierter, ist richtig Druck auf dem Spiel, eigentlich muss nur Arsenal. Und Liverpool kann kontern, kann mit viel Selbstbewusstsein reingehen. Wenn sie gewinnen, sind es 8 Punkte und das ist fast schon eine Vorentscheidung. Plus, du hast 2 Mannschaften, die über Intensität kommen. Also eigentlich erwartest du nicht, dass einer hier den anderen komplett überrumpelt. War dann aber doch so. Also dieses Tor war nicht die einzige Szene, wo Arsenal gefährlich nach vorne kommt. Hatten Liverpool wirklich im Griff, waren viel, viel aktiver. Du hattest das Gefühl, dass Liverpool irgendwie neben sich steht. Hatte kaum Zugriff, egal ob im Mittelfeld oder im Angriffspressing. Wirklich Arsenal so ihren Stil aufgezwungen, die viel, viel besser waren im Anlaufen. Kann man auch Havertz seinem Gegenzug loben, weil ich glaube, so in diesen Situationen, wenn er anläuft, wenn er eklig ist mit seinem Laufpensum, spielt er eine richtig gute Rolle. Ja, auch gegen den Ball, mit dem Ball immer wieder als Anspielstation. Also das soll hier nicht zu kurz kommen. Trotzdem krönt diese erste Halbzeit nicht Arsenal, sondern aus dem Nichts kommt Liverpool tatsächlich noch zum Ausgleich in der Nachspielzeit 45. plus 3. Ist es ein Eigentor von Gabriel. Trotzdem müssen wir über dieses Tor reden, weil es ein absolutes Slapstick-Tor gewesen ist. Hat sich nicht angezeichnet und eigentlich war auch die Szene an sich überhaupt nicht gefährlich. Aber Saliba und Raya waren sich nicht so einig, ob der Ball jetzt abgeschirmt wird, weggeschossen wird. Irgendwie war es, ich hab ihn sicher, nimm du ihn. Und am Ende ist es dann, ich glaube, Diaz war es, der noch dazwischen spitzelt. Und am Ende ist es das Eigentor von Gabriel. Und völlig, völlig unnötig aus Arsenal-Sicht, hier das Spiel vor der Halbzeit nochmal aufzumachen.
Ja, absoluter Slapstick, du hast es gesagt. Das müssen sie auf jeden Fall besser kontrollieren, die Situation. Saliba, kurz vor der Halbzeit, hat den Ball eigentlich vollkommen sicher. Der muss aus dem Stadion rausgeschossen werden, notfalls. Da darf man überhaupt keine Situation erst aufmachen für Diaz. Der natürlich aggressiv dranbleibt, das ist klar. Aber was Saliba da vorher macht, das ist einfach naiv, das ist wenig clever. Und dann hilft ihm sein Torwart natürlich auch nicht, der die Situation nicht konsequent bereinigt und konsequent rauskommt, sondern so ein bisschen noch wartet, dann erst doch rauskommt. Und dann natürlich noch mit Pech, weil der Ball Gabriel an den Arm springt. Ich würde sagen, sehr schmeichelhaft, das Unentschieden zur Pause für Jürgen Klopp und Liverpool. Die waren gar nicht drin. Und sind natürlich ersatzgeschwächt, das ist vollkommen klar. Szoboszlai ist noch ausgefallen mit einer Oberschenkelverletzung. Das sind alles extrem wichtige Spieler. Salah ist nach wie vor nicht einsatzbereit. Das sind natürlich die ganzen A-Spieler bei den Reds. Aber trotzdem, in so einem wichtigen Spiel darfst du einfach dem Gegner das so nicht alles überlassen. Und dann konnten sie trotzdem eben mit dem Remis in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde es so ein bisschen besser aus Reds Sicht, aber auch nicht viel. Es war aus meiner Sicht kein hochklassiges Spiel, auch in den zweiten 45 Minuten. Es war nicht das wirklich von mir erwartete und erhoffte Spitzenspiel. Für mich haben sich auch beide Mannschaften hier nicht mit Ruhm bekleckert und haben auch nicht gespielt wie ein Meisterkandidat. Und dann kam irgendwann eben diese ganz entscheidende Szene. Arsenal spielt eigentlich so einen Verlegenheitsball hinten raus, so einen ganz langen Ball. hinter Liverpools letzte Kette, hinter Van Dijk, der den Ball erstmal auftropfen lässt, ist okay. Aber dann muss der Ball entweder weg oder der Torwart muss ihn klären. Dann kommt Alisson Becker eben raus. Van Dijk macht es dann wiederum richtig, weil er merkt, dass Alisson rauskommt. Und dann blockt er einfach den Gegenspieler weg, weil es ist klar, wenn der Keeper rauskommt, muss er den Ball haben und er muss ihn klären. Und was dann Alisson Becker da macht, ich weiß es nicht. Also vorher hat der Raya gesehen, wie er ungut aussah. Und jetzt macht er es noch viel schlimmer.
Er hat wirklich nochmal einen draufgesetzt. Also fliegt mit einer Seelenruhe einfach anderthalb Meter am Ball vorbei. Eingesprungen, also eine Art Konfu-Tritt, aber weder in der Nähe vom Ball noch vom Gegenspieler. Ja, wirklich. Und dann liegt der Ball einfach 15 Meter vom Tor, Kasten ist leer. Und so gut geblockt war es dann doch nicht von Van Dijk, weil Martinelli dann einfach zum Ball hinspazieren kann, schiebt ihn rein und in so einem wichtigen Spiel, tabellarisch und vom Spielverlauf her, auch vom Zeitpunkt, einfach super bitter, dass dann so ein Fehler die Vorentscheidung bringt, weil es war dann eben das 2:1 und Arsenal konnte insgesamt in dieser zweiten Halbzeit nicht anknüpfen an die erste Halbzeit. Ich gehe da sehr stark mit dir mit, irgendwie kein richtig überzeugendes Spiel, nicht so wie Erster gegen Zweiter aussehen müsste und dass es dann irgendwie so entschieden wird, passt rein, war irgendwie ein komischer Fußballtag.
Ja, es war echt irgendwie komisch und ich wusste nicht ganz, was ich davon halten soll, weil ich habe eigentlich nichts gesehen, was jetzt so mich hat aufspringen lassen und gesagt haben, so ja, das ist da ein Meister. Wirklich, das ist eine Mannschaft, die kann City herausfordern. Das war es einfach nicht. Und dann wurde es am Ende noch ein bisschen blöder für Liverpool, weil dann hat noch sich Konaté die gelb-rote Karte eingehandelt für ein Blocken von Kai Havertz. Es war wohl irgendwie vertretbar, fand ich. Muss man nicht geben, aber wenn er es so gesehen hat, kann er es geben, weil er eben einen Konter unterbunden hat. Klopp macht den sarkastischen Daumen nach oben in Richtung Schiedsrichter. Hat sich nachher natürlich auch wieder sehr schlecht gegen den Schiedsrichter geäußert. Kurzer Nachtrag übrigens. Unsere letzte Folge wurde dann doch häufig gehört. Anscheinend war das irgendwie interessant, was wir da gesprochen haben. Und die Umfrage war auch eindeutig, weil wir hatten ja gefragt unter der Folge an euch, ob ihr Jürgen Klopp für eine Premier League-Legende haltet. Und über 90% haben dieser Aussage zugestimmt und haben mit Ja gestimmt. Also Jürgen Klopp ist und bleibt einfach der beliebteste Deutsche. Das haben wir wieder mal sehr schön gezeigt letzte Woche. Hier musste er nachher mit ansehen, wie es noch schlimmer kam für seine Mannschaft, weil Leandro Trossard einen Moment der Unachtsamkeit in der Nachspielzeit ausnutzt und aus spitzem Winkel mit links auf 3:1 erhöht, tunnelt Alisson, der da erneut nicht gut aussieht, Van Dijk aber auch nicht, der da so ein bisschen halbherzig rausrückt. Also Liverpool mit der besten Defensive eigentlich, aber was sich hier Alisson und Van Dijk im ganzen Spiel kollektiv geliefert haben, das war auch nicht meisterwürdig.
Schaut euch gerne nochmal den dritten Treffer an. Für mich war es ein Sinnbild fürs ganze Spiel. Also fast wirklich zusammen, ohne dass man die 90 Minuten gesehen haben muss. Und Trossard geht viel zu einfach auf außen vorbei, ist aber eigentlich auch nicht in der gefährlichen Zone. Schießt dann abgefälscht durch die Beine, kommt einfach alles zusammen. Und irgendwie waren es dann nur so Treffer. Kein richtig würdiges Spitzenspiel. Ich glaube, das ist so das Fazit, was bei uns beiden durchklingt. Trotzdem für Arsenal, wenn wir Richtung Tabelle schielen, einfach super wichtige Punkte gewesen. Also hätte Liverpool das gewonnen, wir bleiben im Konjunktiv, dann wären es eben 8 Punkte gewesen, die sie vor sind. Jetzt sind es nur 2, also wirklich bitter, so ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Im Moment noch City auf Platz 3, nicht so richtig in der Verlosung, weil sie noch 2 Spiele weniger haben, stehen jetzt mit 46 Zählern dort. Also einfache Mathematik, plus 6 mit 52 Punkten könnten sie noch auf Platz 1 springen. Also das erste Mal, dass Liverpool und Arsenal da jetzt komplett überholt werden könnten. Deswegen haben wir auch vor der Sendung schon ein bisschen philosophiert. Eigentlich der Gewinner dieses Spiels ist fast City.
Es ist fast ein bisschen lachhaft, sind wir ehrlich, wenn eigentlich die größten Konkurrenten gegeneinander spielen und einer gewinnt auch. Und trotzdem sagst du, der Dritte ist eigentlich der Sieger. Weil ich glaube nicht, dass Arsenal Meister wird. Ich habe mir auch mal so ein paar Wahrscheinlichkeiten so ausgerechnet. Für mich hat City wirklich so eine 55-prozentige Wahrscheinlichkeit. Dann Liverpool irgendwie so 40% und dann auch Arsenal irgendwie so 10% oder was noch übrig bleibt. Also für mich ist Arsenal da echt der krasse Außenseiter unter den dreien, weil ihnen fehlt ganz klar der Stürmer, der 15 plus Tore schießt oder jetzt in den letzten Spielen irgendwie 10 plus Tore schießt. Den sehe ich einfach nicht. Havertz wird es auf keinen Fall erledigen. Genauso wenig wie Jesus, der jetzt ja wieder verletzt ist. Und ohne Stürmer wirst du einfach nicht Meister in der Premier League. Dann hast du auch einen David Raya hinten im Tor, der nicht immer sehr gut aussieht. Deswegen Arsenal ist für mich gerade einfach kein wirklicher Kandidat, auch wenn sie jetzt eben 2 Punkte hinter der Spitze stehen. Liverpool ist nach wie vor der größte Konkurrent für mich, auch wenn sie hier nicht gut aussahen, aber ihnen haben auch echt viele Spitzenspieler gefehlt. Und deswegen lacht am Ende nur Man City, weil der größte Konkurrent Liverpool, der hat hier eben Federn gelassen und 3 Punkte liegen lassen. Und ich glaube echt, dass City am meisten Angst hat vor Liverpool, weil die haben die Erfahrung, die wurden schon mal Meister, die wissen, wie es geht. Echt tolle Spieler drin, die auch cool bleiben in den großen Spielen und Situationen. Deswegen glaube ich, City wird das sehr gefallen haben, was da abgelaufen ist. Trotzdem hat Arsenal nach dem Schlusspfiff sehr ausgiebig gefeiert. Arteta ist durchgedreht an der Seitenlinie. Ødegaard hat nachher noch ein Foto vom Kameramann geschossen, was ja auch so ein bisschen um die Welt gegangen ist als Absurdität. Also jetzt feiern sie irgendwie, als hätten sie gerade die Meisterschaft schon gewonnen. Ist das noch so ein bisschen Naivität? Was ist das bei Arsenal?
Also ich finde es irgendwie witzig, weil ich glaube, in Deutschland hättest du nie so eine Debatte. Also dieses zu viel Freuen, das finde ich irgendwie eine Diskussion, die nur in England vorkommt. Immer wieder durch Roy Keane und Co. ein bisschen befeuert, die das ja so ein bisschen weglächeln, weil es eben nicht den Eindruck gibt, als bist du die absolute Maschine und marschierst jetzt durch zum Meisterschaftsgewinn. Aber ich finde, das ist legitim. Also genau das sind sie eben nicht. Und ich finde, wenn man dann so einen Sieg holt gegen den Erstplatzierten, also du hast sie hier mit 5% Meisterschaftswahrscheinlichkeit schon ein bisschen abgeschrieben, aber ich finde, du hast einen brutal wichtigen Heimsieg geholt. Das war deine letzte Chance, in diesem Kampf mit drin zu bleiben, so richtig. Und du schlägst den amtierenden Tabellenführer, der eine ungeschlagen Serie hat, die wirklich beachtlich ist. Du hast diesen psychologischen Boost, weil Klopp gesagt hat, pass auf, das ist jetzt der Endspurt. Ich glaube, gegen Liverpool zu spielen macht wirklich keinen Spaß, auch wenn 3, 4 sehr wichtige Spieler fehlen. Also ich muss sagen, ich finde es legitim und finde diese Debatte ein bisschen hart. Also irgendwie kann man auch überall das Schlechte finden. Und wenn du zu Hause 3-1 gewinnst in so einer Partie, wo du fast eher Außenseiter bist, mein Statement ist absolut legitim.
Ja, also ich finde es vielleicht auch ein bisschen drüber, aber diese riesige Debatte jetzt in England, die konnte ich dann auch nicht nachvollziehen in der letzten Konsequenz. Und was auch vollkommen klar ist, hätte Liverpool hier gewonnen, dann wäre Arsenals Saison beendet gewesen in der Premier League. Zumindest was die Meisterschaft angeht. Weil dann wäre Liverpool auf 8 Punkte weg gewesen. City, da haben sie, glaube ich, einfach keine Chance gegen. Und dann wären sie Dritter geworden, voraussichtlich. Deswegen ist es klar, dass man sich dann freut und auch ausgiebig freut. Aber trotzdem, noch haben sie nichts gewonnen. Und so ein bisschen Zurückhaltung, ne, so ein bisschen Disziplin kann auch nicht schaden in den großen Momenten. Aber trotzdem irgendwie dann doch wieder einiges los gewesen in dem Spiel. Und wenn du jetzt das Neue bewerten würdest, City natürlich jetzt noch mit 3 Punkten Rückstand auf Arsenal, mit 5 auf Liverpool, das bei 2 Spielen weniger, heute Abend spielen sie gegen Brentford. Ich denke mal, jetzt deutet wieder alles auf sie hin, oder?
Ja, ich bin echt froh, dass wir City nie aus dem Meisterschaftsrennen rausgeredet haben. Also irgendwie lernt man dann ja doch aus den letzten 3, 4 Jahren. Deswegen können wir uns, glaube ich, hier aufrichtig hinsetzen und sagen, ja, City ist der Favorit. Ich glaube, dass sie beide Nachholspiele gewinnen können. Dann stehen sie auf Platz 1 und ihre beste Phase kommt noch. Wir alle kennen das, wenn es dann auf den Saisonendspurt hingeht. Wenn in der Champions League die K.O.-Spiele kommen, dann ist es City das Team, was es zu schlagen gilt und sind für mich deswegen absolut Favorit. Ich sehe es aber ein bisschen anders. Für mich ist Liverpool nicht so weit vor Arsenal. Vorher vor der Klopp-Verkündung sogar Arsenal leicht vorne gesehen, aber ich bleibe dabei. Also wenn Arsenal seine Truppe zusammen hat, sind sie stark. Und das Einzige, was sich jetzt eben geändert hat, ist diese Klopp-Entscheidung mit Szoboszlai, Salah und Co. Ich glaube, wenn da alle fit sind und es dann auf die heiße Phase zugeht und sie noch irgendwelche Aktien haben, glaube ich, dass die alles, aber wirklich alles reinschmeißen, um diesen Abschied von Klopp so gut wie möglich zu machen. Deswegen ist auch mein Zweitfavorit quasi Liverpool knapp vor Arsenal. Aber ich würde vieles tun, aber sie nicht rausreden. Weil ich glaube, wir haben letztes Jahr gesehen, dass die auch über eine ganze Saison es durchhalten können. Wenn jetzt ein Gabriel Jesus vielleicht einfach mal gute Wochen hat, vorne auf der Neuen, warum nicht? Also für mich ein Dreikampf, aber ja, ich gehe mit Arsenal mit den kleinsten Chancen.
Ich kann mir nachher echt guten Zweikampf vorstellen zwischen Liverpool und Man City, wenn eben Salah jetzt schnell wieder zurückkommt und wenn sie jetzt eben große Verletzungen vermeiden. Ich glaube, die bessere Bank hat eindeutig City. Also wenn es irgendwie nachher um die Bank geht, dann hat Liverpool und Arsenal überhaupt keine Chance gegen City. Aber die erste Elf, die kann eben an einem guten Tag mithalten, zumindest finde ich von Liverpool, gegen City. Und wenn sie die wieder auf den Platz bekommen können, so oft wie möglich, dann haben sie für mich eine Chance. Und es wäre dann irgendwie dann doch ein ziemlich romantisches Ende von Jürgen Klopps Zeit bei den Reds, wenn er das noch schaffen würde und sie zum Meister machen könnte. Gut, jetzt haben wir das Spiel des Spieltags wahrscheinlich abgehakt. Aber das beste Spiel des Spieltags, das kommt jetzt. Und das hieß Newcastle gegen Luton Town. Für mich absolut das beste Spiel dieses Wochenendes. Beide Mannschaften hatten davor überraschende, gute Siege eingefahren. Newcastle gegen Villa gewonnen. Und Luton hat Brighton mit 4:0 gedemütigt. Wir hatten es ja auch hier im Programm. Und dann kam jetzt hier ein absolutes Megaspiel auf uns zu. Vielleicht nicht so erwartet vorher, aber es war echt ein absolutes Knallerspiel. Newcastle geht früh in Führung durch Longstaff. Ausgleich Luton durch Osho, dann wieder Führung Newcastle, wieder durch Longstaff, dann steht es 2-1 nach 23 Minuten. Dann gleicht Barclay aus, 40. Minute. Morris per Elfmeter bringt Luton in Führung nach 59 Minuten und dreht das Spiel komplett für den krassen Außenseiter aus dem Abstiegskampf. Und Adebayo, letzte Woche auch einer der Spieler des Spieltages bei uns, macht sein 9. Saisontor schon und trifft zum 4:2 für Luton. Also bis dahin wirklich ein vollkommen verrücktes Spiel. Beide Mannschaften spielen, wie ich selten gesehen habe, diese Saison mit vollkommen offenem Visier, geben wirklich gar nichts auf eine geordnete Defensive, alles nach vorne und gib ihm. Und am Ende kann dann Newcastle eben noch ausgleichen durch Trippier und den eingewechselten Harvey Barnes zum 4:4. Also am Ende 8 Tore im St. James's Park. Und wirklich unerwartet, aber das absolute Spiel des Spieltags.
Am Ende sind es 19:11 Torschüsse. Also insgesamt 30 Mal wurde aufs Tor geschossen, 8 Treffer. Ging also durchaus in Ordnung, dass so viele gefallen sind. Du hast gesagt, einfach beide Vollgas nach vorne. Und das ist das, was leider dazu gehört, beide auch hinten wirklich, wirklich anfällig. Also gerade Newcastle, wir haben das Thema schon 2-3 Mal aufgemacht, ganz, ganz anders als letztes Jahr, wirklich in der Defensive, eigentlich personell gleich geblieben, dieselben 4 Leute, aber sie kriegen es einfach nicht wegverteidigt, sind super anfällig und 4 Tore zu Hause zu kassieren, war früher immer undenkbar, wenn Newcastle aufgetreten ist. Das jetzt gegen den Aufsteiger Luton mit dem Budget zu kassieren, zeigt einfach, dass da ja, sich Sachen verändert haben, dass es nicht mehr so stabil ist. Trotzdem soll das natürlich das Lob von Luton nicht wegnehmen und ich glaube, da setzen wir auch den Fokus, weil es soll jetzt nicht darum gehen, dass Newcastle natürlich auch auf Isak verletzungsbedingt verzichten musste, dadurch jetzt vorne mit 3 Flügelspielern spielt, mit Gordon, Almiron und Murphy und Co. Trotzdem ist das eine Mannschaft, die eben Luton nominell schlagen muss, gerade zu Hause. Wenn ich überlege, was allein Newcastle in dieser Champions League-Saison zu Hause veranstaltet hat und dann empfängst du Luton, ist erwartet, dass du sie ohne Probleme schlägst, eben überhaupt nicht passiert. Und das ist dieser richtig gut eingestellten Mannschaft zu verdanken. Und du hast schon gesagt vor der Folge, dass du heute hier 2 Leute hervorheben musst. Und deswegen gebe ich den Ball gerne ab, weil was Adebayo und Ogbene machen, gebe ich dir schon im Vorhinein recht, ohne deine genaue Ausführung zu kennen, sensationell gut.
Ja, ich würde es sogar noch auf 3 Spieler erweitern bei Luton. Für mich sind es eben absolut Ogbene, Adebayo und Barclay. Das Herzstück dieser Mannschaft, vielleicht noch hinten mit dem Abwehrchef Osho, die mich echt super überraschen. Das sind Shootingstars, jetzt ausgenommen Barclay, der natürlich sehr bekannt ist in der Premier League. Aber Adebayo, Ogbene, Osho machen das für mich super. Adebayo, wie gesagt, schon mit 9 Saisontoren und das wirklich als Newcomer noch nie in der Premier League gespielt. Und jetzt die alleinige Spitze bei Luton und extrem treffsicher. Sehr variables Spiel, also macht viele verschiedene Tore, das ist immer gut für einen Stürmer und ein gutes Zeichen. Und Ogbene auf rechts einfach absurd schnell. Also ich weiß nicht, was der hier sich gedacht hat ab und zu in dem Spiel, aber der legt sich den Ball wirklich einfach die Linie lang, 10 Meter, und rennt hinterher. Also fast so ein bisschen irgendwie Landesliga-Style. Aber das klappt halt, wenn du so absurd schnell bist wie er. Hat ja auch hier dann so einen Elfmeter rausgeholt, den dann Carlton Morris verwandelt hat. Adebayo nachher noch mit dem 4-2 und Barclay, was für ein Stratege im Mittelfeld. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich, ich will jetzt nicht sagen bewundernswert, weil dafür verdienen sie zu viel und spielen dann am Ende auch nur Fußball. Aber dass sich ein Ross Barclay nochmal hinstellt in seinem Alter, mit seiner Karriere schon, und er ist 30 und von, sag ich mal, den ganzen großen Vereinen, wo er schon war, wirklich ins kleine Luten geht und sagt, okay, ich gehe nicht nach Saudi-Arabien, hätte er bestimmt auch gehen können, ich gehe hier ins Mini-Luten, vielleicht einen der größten Außenseiter der Premier League-Geschichte und will es wirklich nochmal wissen, ich will diese Mannschaft nach vorne führen, ich will eine Überraschung schaffen in der Premier League. Das ist einfach extrem wünschenswert und er macht es Woche für Woche herausragend und war hier für mich auch der beste Mann auf dem Feld, Ross Barkley.
Ja, und wenn wir mal die letzten Ergebnisse uns anschauen von Luton, es ist ein Unentschieden gegen Newcastle, ein Sieg gegen Brighton, haben Everton geschlagen, Bolton natürlich im FA Cup, insgesamt dann niedergerungen, weiter gegen Burnley in der Liga unentschieden. Die letzte Niederlage ist aus dem letzten Jahr, vom 30. Dezember, wo sie Chelsea knapp 3-2 unterlegen sind. Also das ist ein Team, das hat sich richtig gefunden und liegt, gebe ich dir völlig recht, vor allem an dieser Achse, an diesen vier Spielern, die man, glaube ich, zu Recht hervorheben kann. Also wir sprechen auch über personelle 1-gegen-1 Situationen und Dan Byrne gegen Ogbene, also da sind einfach Sachen hervorgekommen, das ist ganz, ganz, ganz eindeutig, was das Tempo angeht, pro Luton, pro Ogbene, der ja einfach ihm keine Chance gelassen hat, immer wieder so hinter die letzte Linie gekommen sind. Adebayo und Morris vorne bewegen sich gut im 16er, kriegen es immer wieder hin, irgendwie Schienbein, Knie oder Fuß an den Ball zu kriegen. Und wenn du am Ende 4 Tore machst, spricht das für sich. Und ja, absolut gut, wie sie sich gefunden haben. Sehr kompakt. Und ich würde jetzt mal gerne die Prognose hören von dir. Glaubst du, sie kriegen das gehalten? Also bisher in diesem Jahr fast keine Federn gelassen. Also das sind ja Serien, die kennen wir sonst nur von ganz oben aus der Liga. Und sie haben sich jetzt so stabilisiert, sind offensiv stark. Glaubst du, ihnen könnte der große Coup gelingen und das wäre es wirklich, in der Liga zu bleiben?
Ja, Luton jetzt seit 6 Pflichtspielen ungeschlagen. Das ist eine extrem starke Serie für so eine kleine Mannschaft. Und sie stehen über dem Strich mit einem Punkt Vorsprung vor Everton auf Platz 18. Klar, Everton wäre unter normalen Umständen sicher im Mittelfeld. Aber dieser 10-Punkte-Abzug hat sie natürlich hart getroffen. Also auf jeden Fall kann man schon mal sagen, Luton ist keiner der Verlierer. Also Burnley und Sheffield sind ja anscheinend abgeschlagen und haben auch spielerisch absolut keine Chance auf ein Premier League-Überleben. Und sie gehören als Luton Town schon mal nicht dazu. Das heißt, das ist schon mal ein großer Sieg für mich, dass sie eben nicht so sang- und klanglos da unten stehen wie Burnley und Sheffield. Sie werden uns auf jeden Fall einen harten Kampf bieten bis zum Ende der Saison, glaube ich. Aber am Ende musst du eben besser sein als Sheffield, als Nottingham oder als Brentford. Und das ist schwierig. Also sollte nicht noch irgendwie Crystal Palace da unten reingezogen werden in dem ganzen Drama um Roy Hodgson, wo es ja auch nicht richtig nach vorne geht, dann müssen sie eben eine dieser Mannschaften da unten schlagen. Und das ist eben schwierig, weil das sind nun mal Teams mit einer deutlich größeren Qualität. Also sie sind nun mal nicht so gut wie Everton, die gerade echt gut spielen. Auch nicht so gut wie Nottingham, die einen echt starken Kader haben. Und Brentford ist eine gefestigte Premier League-Mannschaft. Deswegen könnten sie Schwierigkeiten bekommen. Aber jetzt gerade sind sie halt extrem gefestigt. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, abschließend.
Ja, fair. Ist einfach eine ausgeglichene Situation im Moment unten. Aber mit einem Dreier im nächsten Spiel könnten sie noch an Nottingham vorbeiziehen. Die haben schon ein Spiel mehr und haben, wie gesagt, nur einen Punkt mehr als Luton. Also wirklich gute Ausgangssituation, in die sie sich zurecht gekämpft haben. Und ja, beobachtet gerne mal Luton-Spiele, falls ihr da noch nicht so den Fokus gelegt habt. Lohnt sich wirklich. Also gerade, ja, wenn wir über diese Achse sprechen, über einen Barkley, der so gut spielt wie seit Jahren nicht, wurde von uns hier auch gerne mal belächelt, gerade zu Villa-Zeiten. Wirklich, wirklich schlechte Phasen gehabt. Jetzt ganz anders, zieht die Fäden, ist vorne und macht die Tore. Wirklich spannende Spieler und ich bin gespannt, egal wie es für Luton weitergeht, in welcher Liga, ob wir die nicht weiter in der Premier League sehen.
Dürfen nächste Woche auf keinen Fall verlieren gegen Sheffield zu Hause. Wenn sie da gewinnen, dann halten sie Sheffield auf Abstand. Das wäre sehr hilfreich für ihren Fall. Auf jeden Fall eine Mannschaft mit extrem starken Charakteren, starkem Charakter und extrem wenig Geld hinter ihnen. Also alles anders als bei Chelsea. Und das ist unser drittes Spiel. Und nach dieser Überleitung leite ich jetzt ein zum Spiel zwischen Chelsea und den Wolves. Chelsea, man weiß nicht, was man von ihnen halten soll. Sie haben ab und zu mal dann so ein ganz gutes Spiel drin, aber sie kommen einfach nicht von der Stelle. Und ja, die Stimmung wendet sich auch so langsam gegen Pochettino und die Blues-Fans werden mehr und mehr frustriert. Letzte Woche oder unter der Woche gab es ja dieses 1-4 gegen Liverpool, wo sie wirklich vollkommen chancenlos am Ende waren. Und jetzt hier also das Heimspiel gegen die Wolves, also zwei Mittelfeldmannschaften stehen sich hier gegenüber. Und am Ende stand auf jeden Fall eine sehr interessante Wendung mit einem ganz spannenden Namen, den wir nachher noch hier gerne besprechen wollen. Wir schauen kurz mal aufs Personal. Nkunku stürmt vorne für die Wolves. Ich denke mal, das ist schon mal ein gutes Zeichen für Pochettino, ne?
Ja, schon. Also, dass Nkunku zurück ist, brutal wichtig. Und eigentlich, also wenn man sich jetzt mal die 5 anguckt, von 6ern nach vorne, ist das, glaube ich, das, was Pochettino immer im Kopf hatte. Also Caicedo, Enzo Fernandes, das 6er-Duo hat sich jetzt über die Phase einfach gebildet. Auf der 10 Gallagher phasenweise richtig gut gespielt, Kapitänsbinde getragen. Ich glaube schon, dass der da eingeplant ist. Dann ist Nkunku zurück auf der 9 und auf den Seiten spielst du mit Palmer und Sterling, die auch zwischendurch richtig gezeigt haben, was theoretisch gehen würde. Ich glaube, das ist es jetzt. Also wir haben immer drüber gesprochen, viele Verletzte, viel Rotation, super viel Potenzial im Kader. Ja, alles richtig, aber trotzdem ist das jetzt, glaube ich, das Offensivgebilde, was man zusammenstellen wollte. Und dann heißt es jetzt liefern. Also die Saison ist jetzt relativ lang, man hatte viele Spiele, auch schon teilweise in dieser Kombination. Jetzt kommst du eben noch einen Nkunku hinzu, der super viel Qualität auch im 16er im letzten Drittel mitbringt. Eigentlich müsste es laufen. Ein bisschen anders ist es hinten. Da müssen sie wirklich viel rotieren und machen dies auch teilweise freiwillig wegen Aussetzern wie deren von Badiashile zuletzt, haben wir hier auch in der Sendung gehabt. Im Moment Gusto, Thiago Silva, Disasi und Chilwell haben den Vorzug bekommen im Tor weiter Petrovic. Auf der anderen Seite wesentlich mehr Ruhe drin bei den Wolves. Ganz klar vorne Matheus Cunha, Pedro Neto seit seinem Comeback brutal stark, absolut gesetzt. Sarabia hat gespielt, Nelson Semedo, Ait Nouri, wenig Neues, also da deutlich mehr Routine drin. Trotzdem ist es Chelsea, die den besseren Start haben. Cole Palmer setzt ein zum 1:0, wirklich schön rausgespielt worden und bleibt dann eiskalt. Für mich der einzige Name, der konsequent positiv assoziiert wird bei dieser wirklich verkorksten Saison. Also was er macht, Chapeau, hat sich wirklich jetzt schon gelohnt, die Verpflichtung.
Ja, ist für mich auf jeden Fall das Shining Light in dieser sehr matten Blues 11. Und danach wurde es ja auch dann schon wieder so ein bisschen witzig fast, weil der 15, 20 Millionen Mann Moises Caicedo, unglaublich, wie sie da von Brighton verarscht wurden. Das ist echt mal wieder legendär gewesen. Leistet sich wirklich einen absolut haarsträubenden Fehler im Spielaufbau. Ich weiß nicht, was ihm da durch den Kopf gegangen ist in der Sekunde, aber das war wirklich so schlecht als Mittelfeldspieler. Es hat wirklich alles vermissen lassen. Das hat gezeigt, dass er wirklich überhaupt nicht gerade im Fokus ist, gar nicht konzentriert ist, gar nicht in seinem Modus drin ist. Verliert den Ball da wirklich im Spielaufbau, wo du ihn nie verlieren darfst. Und dann am Ende gleicht Cunha aus nach 22 Minuten infolge eben dieses Fehlers. Und dann wird es immer schlimmer, weil dieser Sie noch vor der Pause das Eigentor macht. Ich glaube, da sah Caicedo auch wieder nicht gut aus. Pedro Neto natürlich unglaublich für die Wolves. Cunha am Ende mit 3 Toren macht den Hattrick, davon auch einen Elfmeter. Und am Ende gewinnen die Wolves eben mit 4:2 auswärts gegen Chelsea. Die herausragenden Leute sind dabei natürlich, wie gesagt, ganz klar Pedro Neto und Mateusz Cunha mit 3 Toren. Aber trotzdem, das waren echt häufig Auflösungserscheinungen defensiv. Und mit dem Geld, was die rausgehauen haben, man möchte Todd Boehly fast zurufen, ihr braucht ein starkes Sommertransferfenster mit einigen 100 Millionen Ausgaben, um das irgendwie hinzubekommen. Aber das haben sie ja schon gemacht, das geht ja gar nicht mehr.
Ja, schon absurde Situation bei Chelsea. Also am Ende verlieren sie das Ding auch verdient mit 4:2 zu Hause. Hatten zwischendrin zwar gute Phasen, wo sie auch wieder das Potenzial gezeigt haben. Ich kann mich an eine richtig gute Gelegenheit von Sterling erinnern, wo Chilwell gut auflegt. Aber dann wieder altes Thema, einfach nicht eiskalt gewesen. Zieht den Ball dann aus 10 Metern relativ frei mit links 3 Meter neben das Tor. Also einfach dieses eiskalte vorne geht ihn völlig ab. Sind dann am Ende mit 15:14 Torschüssen auch in den Statistiken einigermaßen auf Augenhöhe. Aber die richtig guten, klaren Aktionen, die hatten fast nur die Wolves. Und ich glaube, wird langsam Zeit, dass wir über Pedro Neto sprechen. War wirklich vor der Verletzung schon ein Spieler, dem ich unglaublich gerne zugesehen habe. Hat jetzt auch letzte Woche, als man wirklich bitter gegen United noch verlor, war ja das Spiel quasi nach unserer Folge noch, also das müsst ihr euch jetzt dazu denken, war auch super spannend hinten raus mit Mainoo Solo, was das Spiel entschieden hat. Davor, aber ebenfalls in der Verlängerung, gab es noch den Ausgleichstreffer für die Wolves, wo auch schon Neto sowas von beteiligt war, im 1 gegen 1 kaum zu halten. Und außerhalb der Big Six einer der spannendsten Namen und wirklich für mich fast meilenweit zu gut für dieses Wolves-Team.
Ja, also die Verletzung kam, glaube ich, echt ihn zum Unzeitpunkt. Aber jetzt ist er wieder bombenstark und einfach wirklich, finde ich, das Herzstück dieser Wolves-Mannschaft, die natürlich auch immer top eingestellt ist von Gary O'Neill, der da echt einen herausragenden Job macht bei den Wolves. Da gibt es echt auch ein paar ganz spannende Stücke in englischen Zeitungen aus der Vergangenheit über Wolves Transferpolitik in den letzten Jahren, weil Gary O'Neill und seine Leute letzten Sommer irgendwann bemerkt haben, dass sie große Probleme mit dem Financial Fair Play bekommen könnten, wie es ja jetzt gerade auch viele Vereine spüren. Deswegen hatten wir jetzt ja auch das leiseste Transferfenster der letzten Jahre wahrscheinlich in England, weil eben alle Mannschaften so viel Angst haben vor FFP. Und die Wolves mussten eben umbauen und sie haben sich von vielen Spielern getrennt die letzten Jahre, die verdient waren, die natürlich auch dann extrem viel Geld verdient haben und haben das eben alles ein bisschen umgestaltet, haben gesagt, wir verkaufen mehr und kaufen dafür ein bisschen günstiger ein. Und Gary O'Neill hat gesagt, okay, ich traue es mir zu, ich mache das mit dieser jungen, hungrigen Mannschaft und drückt der jetzt seitdem echt seinen Stempel auf, macht das überragend. Und führt sie da ins gesicherte Tabellenmittelfeld und jetzt eben auch vorbei am großen FC Chelsea, die eben den ganz umgekehrten Weg gegangen sind mit ihrem Geld und einfach extrem viel rausgeballert haben in der Hoffnung, dass Geld dann doch Tore schießt. So kommt es aber nicht. Und deswegen muss ich sagen, jetzt auch so was Philosophie und Führung eines Vereins angeht, irgendwie ein schönes Ergebnis, was das angeht.
Ja, spiegelt schon irgendwie das wider, was auf dem Transfermarkt gemacht wurde, wie gewirtschaftet wurde. Einfach bei den Wolves deutlich mehr System drin. Und deswegen müssen wir unser Lob für die Wolves leider schon abbrechen und ein bisschen rüberschielen auf das, was bei Chelsea passiert. Wir haben schon Buhrufe gehört, wirklich viele Diskussionen. Pochettino hat sich hinterher vors Mikrofon gestellt und hat gesagt, ich möchte mich bei den Fans entschuldigen und hat wirklich über 6-7 Sätze ausgeholt. Hat gesagt, dass es nicht nur an den Spielern liegt, dass im Moment keiner, ihr eingeschlossen, nicht in der Historie angemessen für Chelsea performt, dass es nicht akzeptabel ist, dass er sich einfach nur entschuldigen kann, keiner sicher ist und hat da eben auch seine eigene Person sehr, sehr stark mit eingeschoben und ich kann mir vorstellen, dass es da bald rappeln könnte, also auch wenn eigentlich alles nach Konstanz schreit und einen langjährigen Trainer gewünscht ist, ist im Moment wieder alles auf der Kante und unter Pochettino läuft es nicht und das war wieder mal ein Auftritt, wo du 4 Tore bekommst zu Hause. Es reicht einfach nicht und das ist auch das, was Pochettino mittlerweile ziemlich offen gesagt hat. Deswegen jetzt eigentlich die Frage, wie lange kannst du ihn noch halten? Wie lange machen die Fans das mit? Und wie lange ist Pochettino noch Trainer von Chelsea?
Boah, schwierig. Also ich glaube, er darf sich gerade nicht zu sicher sein, noch lange Chelsea-Trainer zu sein. Also wenn er jetzt davon ausgeht, ich habe ja noch Zeit und es wird schon alles, dann ist er, glaube ich, auf dem falschen Dampfer unterwegs. Er ist sehr intelligent, er kennt das Business, war schon in vielen spannenden Positionen, ja auch bei PSG, also er weiß, wie das ist, unter Druck zu stehen, aber das gerade läuft einfach nicht so, wie er das geplant hat und rückblickend denke ich fast, dass das nicht sein Plan war. Also ich glaube einfach nicht, dass Pochettino zu Burnley gegangen ist im Sommer und ihm diese ganzen Spieler empfohlen hat zu kaufen, das glaube ich einfach nicht. Deswegen ist er dann vielleicht doch nur so eine Marionette, der es aber trotzdem überhaupt nicht hinkriegt, irgendwie aus diesem ganzen Wirrwarr eine funktionierende Mannschaft zu formen. Es ist vielleicht doch einfach unmöglich, aus so einem riesigen Haufen von jungen, talentierten Spielern wirklich eine Elf zu bilden, die in der Premier League gut abschneidet. Das ist vielleicht auch einfach eine Mission Impossible, aber sie ist eben für ihn gerade absolut nicht possible. Und die Chelsea-Fans wenden sich ja gerade mehr und mehr gegen ihn. Es gibt Pochettino raus, Sprechchöre und so weiter vereinzelt. Deswegen lange wird es so nicht mehr gut gehen, was jetzt wiederum schon das Trainerkarussell so ein bisschen in Fahrt gebracht hat. Und ein Name wird gerade unter den Chelsea-Fans immer häufiger genannt, weil er seit neuestem auch wieder auf dem Trainermarkt verfügbar ist. Und zwar ist es der große José Mourinho. Er war schon einige Male an der Stamford Bridge in Verantwortung, hat damals die große Zeit eingeleitet unter Abramovich mit John Terry, Lampard, Champions League damals nicht gewonnen, aber dafür war es ja die Matteo, aber trotzdem Unglaubliches erreicht, Meister geworden und eben eine Ära geprägt bei Chelsea. Und jetzt gerade wird also wieder Mourinho von einigen gefordert. Was wäre das für eine Rückkehr?
Also, als ich das Gerücht gelesen habe, ich musste schmunzeln. Irgendwie kriegt doch Rosso immer wieder ein Grinsen in mein Gesicht. Ich hätte einfach Riesenlust, das zu sehen, weil da auch wieder so viel Charakter treffen würde auf eine Mannschaft, die eben keine Identität im Moment hat. Und das hat so viel Erfolgspotenzial, glaube ich. Du hast so viel Möglichkeit, dann wirklich deinen eigenen Stil zu implementieren. Du hast so einen großen Spielerpool einfach an Leuten, die jetzt für viel Geld geholt wurden, die auch alle viel Talent haben. Und ich glaube, so einen Charakter, der sehr viel Impact haben möchte und dann auch immer wieder hatte in seinen Stationen, könnte genau der Richtige sein. Also falls man sich dazu entscheidet, dass Pochettino nicht die Zukunft Chelseas ist, wäre das, glaube ich, die Richtung, in die man gehen muss, unabhängig davon, ob Mourinho das machen würde oder ob man dann wirklich Interesse hat. Ich glaube, irgendjemand, der für etwas steht, der viel Autorität hat, der irgendwie dem Ganzen noch mal ein bisschen Schwung geben kann, weil ich glaube, jetzt so ein Einheitstrainer wäre das Schlechteste, was ihnen passieren kann. Und warum nicht Mourinho? Ist ja jetzt nicht mehr Trainer der Roma, wurde da sehr emotional verabschiedet, gefeiert ohne Ende. Von vielen Spielern auch, also wenn ihr mal Social Media durchgeht, sein Standing in Rom ist, glaube ich, ähnlich gut wie bei den meisten Stationen vorher. Und bei Chelsea wirkt ein Cockpit eventuell frei. Warum nicht? Also ich kann es mir tatsächlich relativ gut vorstellen und hätte richtig Lust drauf.
Ich auch. Also es wäre auf jeden Fall eine bessere Rückkehr als die von Frank Lampard als Trainer zum FC Chelsea. Ich glaube, weniger erfolgreich geht es ja auch nicht. Aber ganz kurz, ne? Der Lebenslauf, der Mourinho vorliegt und den er abgeben kann bei Burnley, wenn er denn gefragt wird, der beinhaltet Trainerstationen bei Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, wieder Chelsea, Manchester United, Tottenham und Rom. Ich glaube, es ist klar, die letzten beiden, die liefen für ihn absolut nicht so wie gewünscht. Da ging es dann auch so ein bisschen bergab, was die Größe der Vereine angeht. Man United war natürlich für ihn ein herber Schlag irgendwie die ganze Zeit. Da wirkte er damals sehr unglücklich. Aber bei Chelsea war er einfach immer glücklich. Oder er wirkte zumindest so. Er hat da hingepasst. Seine Exzentrik wird er extrem gefeiert, wird er extrem angenommen. Deswegen glaube ich einfach, das ist ein Match made in heaven. Dieses Match zwischen Mourinho und Chelsea. Und ich glaube, er wird es auf jeden Fall machen, weil jetzt ja auch so ein bisschen schon die Gerüchte kursiert haben, dass er sich eine Rückkehr nach United sehr gut vorstellen könnte. Das sind, glaube ich, häufig auch so ein bisschen gestreute Gerüchte, vielleicht aus dem Umfeld. Das heißt, es kann sein, dass er gerade so eine Rückkehr plant nach England. Meinst du, es wäre dann überhaupt für ihn möglich, weil er ja eher so ein Trainer ist, sag ich mal, der so altgediegene, erfahrene Spieler gerne trainiert, der jetzt so eine junge Mannschaft zur Einheit formen kann und wirklich nach vorne bringt?
Ja. Also ich glaube, dass Mourinho weit darüber hinaus Qualitäten hat. Also auch wenn, ich glaube, sein Statement, dass er mit den ganzen Allstars, und dann zählt er Chiellini, Bonucci, Neuer und Co. auf, dass er mit denen die Champions League gewinnen würde, das ist sicherlich auch eine Facette von ihm und irgendwie was, was er sehr schätzt. Trotzdem, in all seinen Stationen hatte er immer auch ein herausragendes Verhältnis zu jungen Spielern, zu Leuten, die eher auf der Bank saßen oder so an der Schwelle zur Reserve, überhaupt in den Kader zu kommen. Mit denen war er immer richtig gut, fast in so Richtung Vaterfigur. Und ich glaube, jetzt hinten raus ist das einfach noch eine Stärke, die bei ihm immer weiterkommt. Und diese verunsicherte Mannschaft zu nehmen, einfach die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weg von den Einzelleuten, weg von der Mannschaft, einfach weil der José Mourinho an der Seite steht. Ich glaube, da könnte diese junge Mannschaft enorm von profitieren. Und wenn ich so einen Guide schreiben müsste für die Chelsea-Zukunft, dann ist das eigentlich ein Nkunku, Palmer, Enzo Fernandes und dann bau irgendwas drumrum, was dir Stabilität bringt. Für mich haben sie da 3-4 Spieler, die enorm viel Qualität haben, sogar teilweise in Form sind, mit Stichwort Cole Palmer. Wenn du darum was baust, was irgendwie passt, zu dann zum Beispiel einem Mourinho-Fußball, ich glaube, dass du ganz, ganz schnell Erfolge feiern kannst, eben weil dieses Geld, auch wenn wir häufig gerne so tun, ja nicht völlig verpufft ist. Du hast trotzdem ganz viel Potenzial eingekauft. Und wenn das einer hinkriegt, dann glaube ich Mourinho. Also ich wäre ziemlich positiv gestimmt. Was ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, wenn sie jetzt eine Harakiri-Aktion machen und sie holen Mourinho, dass der innerhalb von, ich weiß nicht, 2-3 Monaten das Ruder umreißen kann?
Er ist auf jeden Fall ein Trainer, der das Kurzfristige mag. Er war jetzt ja selten länger irgendwo Trainer in den letzten Jahren als 2-3 Jahre. Deswegen ist er eher jemand, der in einen Job kommt und direkten Einfluss hat, der direkt was verbessert und dann wird es irgendwann nach einer Periode wieder schlechter, wenn sich die Spieler, das Umfeld, der Staff vielleicht so ein bisschen an seine Techniken gewöhnt haben und vielleicht so ein bisschen genervter sind nach so 2-3 Jahren. Deswegen glaube ich, wenn du Erfolg brauchst, und den brauchen sie gerade wie fast keine englische Mannschaft, dann ist er der richtige Mann. Er ist da, er hat Zeit. Ich glaube, er will es unbedingt noch mal wissen in der Premier League. Er hat noch unfinished business, wie es gerade so schön heißt, in seinem Umfeld. Und ich glaube einfach, das wäre super. Sind wir ehrlich, wir beide würden es absolut feiern. Ich bin der größte Mourinho-Fan der ganzen Welt. Ich habe wieder Bock darauf, Mourinho in der Premier League zu sehen. Gerade jetzt auch, wenn Klopp geht am Ende der Saison. Dann brauchen wir auch einfach so ein bisschen diese Charaktere. Und da habe ich in Mourinho einfach sehr viel lieber als die meisten anderen. Und als jetzt so klar wurde, dass wir darüber heute auch so ein bisschen sprechen in der Folge, habe ich mir einfach heute vor der Folge schön auf YouTube einen ganz tollen Film angeschaut. Der heißt How Mourinho Conquered Guardiola and Spain. Der ist von Football Made Simple auf YouTube. Ein toller, toller Film, der so ein bisschen seine Wege damals zeigt in Spanien, wie er wirklich die Aufgabe bekommen hat, dieses übermächtige Barca-Team unter Pep niederzuringen und da einfach ein Gegengewicht mit Real zu bilden. Das war eigentlich fast unmöglich, gegen dieses Barca-Team von damals zu bestehen. Das vielleicht beste Vereinsteam der Geschichte. Aber er hat es geschafft, über Jahre dagegen zu arbeiten und so ein Gegengewicht zu bilden mit Real. Und deswegen, das sind einfach nach wie vor immer wieder super Geschichten. Guckt es euch gerne an. Nochmal How Mourinho Conquered Guardiola and Spain. Super Film. Und wir beide würden es absolut feiern. Und ich gehe sogar so weit, wenn Mourinho Chelsea-Trainer wird, hänge ich mir ein Bild von Mourinho ins Zimmer.
Das ist ein Wort, da kommen wir drauf zurück. Gehe ich 100% mit. Vielleicht noch kurzer Einschub zum Film. Die Empfehlung kann ich doppelt und dreifach unterstreichen, weil ich finde, alles, was auch mit dieser Zeit zu tun hat in Spanien, Real gegen Barcelona, Mourinho gegen Pep, das war so ein bisschen auch für mich Peak-Fußball. Also was da für Mannschaften gegeneinander gespielt haben, das hat sich einfach anders angefühlt als heute. Ich kann es gar nicht richtig in Worte schreiben, aber war irgendwie vor der Kommerzzeit einfach anders und auch fußballerisch von den Individualspielern, die da unterwegs waren und auch zu dieser Zeit in der Prime waren. Gibt, glaube ich, wenig, was mehr Spaß macht. Also, falls ihr Lust habt, da ein bisschen hinzufliehen in diese Zeit, schaut es euch gerne an. Ich glaube, Chelsea wird sich auch gerne zurückbeamen in diese Zeit, weil im Moment wirklich schwierig. Einzige vielleicht noch als Gedankenanstoß. Ich könnte mir fast vorstellen, dass man die Saison zu Ende macht und Pochettino Zeit gibt, weil, wenn man realistisch ist, kann man die Saison abhaken. Also sie sind Stand jetzt 11. 31 Punkte, 10 Punkte Vorsprung auf Nottingham, die tief im Abstiegskampf sind. Du hast 7 Punkte Rückstand auf United, die deutlich solider wirken, die im Moment auf Platz 6 den vielleicht vorletzten internationalen Platz haben. Also vielleicht akzeptierst du einfach, dass es dieses Jahr nichts wird, nimmst dieses Jahr im Mittelfeld mit, ohne internationalen Fußball, wie schon letztes Jahr, und gehst dann eben in einen kompletten Neustart und hast dann vielleicht auch mehr Möglichkeiten, im Sommer dir einen neuen Trainer auszusuchen. Falls es eine kurzfristige Lösung wird, plädieren wir beide für Mourinho.
Was Revenue angeht, wäre das, glaube ich, echt fatal, wenn sie das europäische Geschäft verpassen, weil Burnley eben angewiesen ist auf Einnahmen wegen Financial Fair Play. Deswegen ist es echt spannend, ob er jetzt wirklich in Panik verfällt und sagt, okay, Pochettino weg, wir brauchen jemanden, der jetzt reinkommt. Oder ob er echt sagt, wir machen das zu Ende und haben so ein bisschen mehr Zeit. Ich bin gespannt, was da jetzt auch so ein bisschen seine Philosophie sein wird. Aber wieder mal sehr spannend, darüber sprechen zu dürfen. Und über unseren guten alten Freund José Mourinho sprechen wir einfach immer gerne. Das wisst ihr. Und wir werden schauen, wie es weitergeht. Jetzt gehen wir zu den Ergebnissen über des 23. Spieltags und machen den Beginn. Sehr spannendes Spiel gewesen bei Everton gegen Tottenham. Da hat Richarlison gegen seine alte Liebe zweimal getroffen. Tottenham echt eigentlich unterlegen gewesen, das ganze Spiel. War die schlechtere Mannschaft. Everton hätte hier verdient gehabt zu gewinnen, aus meiner Sicht. Ich habe es auch ganz gesehen. Das war echt ein tolles Spiel. Eng, gute Atmosphäre im Goodison Park. Und Everton wirklich extrem stark. Sean Dyche, wieder einmal Kompliment. Am Ende Richarlison, die Tore waren bockstark von ihm.
Ja, sensationell gut. Also wirklich scheint die Form zu finden. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als er dann immer zu seinen Torjubeln angesetzt hat, weil du wirklich gesehen hast, dass er wieder was abfeuern wollte. Wirklich viel Emotion drin gewesen. Hat sich aber jeweils zusammengerissen, weil es eben gegen den Ex-Club ging und hat dann seinen Jubel mehr oder weniger abgebrochen. Insgesamt aber genau richtig, Everton wirklich deutlich stärker in dem Spiel. Vielleicht noch kurze Frage, wie stehst du zu den Everton-Standards? Also haben beide Tore wieder nach Standards erzielt und wirklich kennzeichnend, dass sie den Ball mit extrem viel Tempo Richtung Torwart aufs Tor ziehen und dann so an der Grenze der Legalität auch den Torwart bedrängen. Vicario sah da mehrmals nicht gut aus. Ich muss aber sagen, irgendein Teil in mir, der mag das auch nicht. So von den Regeln her, den einfach aufs Tor zu prügeln und mit drei Mann den Torwart zu umringen. Ich bin zwiegespalten, ehrlich gesagt.
Es ist sehr einfach, aber wer das Spiel gesehen hat, weiß auch, dass es sehr effektiv sein kann. Vicario hatte seinen Fünfer echt nicht gut im Griff, wurde aber auch echt nicht gut beschützt von seinen Vorderleuten, habe ich das Gefühl gehabt. Wurde er immer alleine gelassen gegen Harrison, der sich wirklich immer gegen ihn gestemmt hat bei jeder Ecke. Dann McNeil immer von rechts mit seinem starken linken Fuß, zimmert das Ding wirklich immer Richtung Tor. Und dann am zweiten Pfosten ringen irgendwie Branthwaite und Tarkowski alle Mann nieder. Das ist halt einfach eine sehr effektive Technik. Und damit kannst du am Ende auch Punkte gewinnen. Ne? Und ich weiß noch, hier in der ersten Halbzeit hätten sie wirklich aus diesen Situationen drei Tore schießen können. Das weiß Sean Dyche eben auch. Deswegen machen sie es ja auch so. Aber sie hätten ja echt verdient gehabt zu gewinnen. Aber ich denke, den Punkt in der Nachspielzeit nehmen sie dann trotzdem ganz gerne mit. Genauso wie Brighton, die Crystal Palace 4-1 schlagen. Letzte Woche Brighton ja noch mit 4-0 verloren gegen Luton. Jetzt schlagen sie also Crystal Palace mit 4-1. Roy Hodgson, würde ich sagen, der Trainer, der gerade in der Premier League am meisten unter Druck steht. Die Palace-Fans sind frustriert, kein Fortschritt zu sehen. Und der leicht alternde Roy Hodgson strahlt nicht mehr die größten Visionen für einen Fußballverein aus. Deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn es da demnächst mal irgendwie einen Wechsel geben würde. Newcastle schlägt Luton mit 4-4. Newcastle und Luton trennen sich mit 4-4. Unentschieden, wir hatten es in der Sendung. Burnley ebenfalls Remis gegen Fulham 2-2. Aston Villa schlägt Sheffield United auswärts mit 5-0. Sehr effektiv gewesen vor dem Tor. Gibt es wenig zu meckern an dem Auftritt. Und Sheffield aber auch defensiv nicht erstligatauglich, sei dazu gesagt. United gewinnt zu Hause gegen West Ham mit 3-0. Darüber können wir auch ganz kurz sprechen, weil Garnacho mit 2 Toren und Højlund mit 1 Tor erfolgreich sind und da echt offensiv für eine gute Leistung gesorgt haben. Ist das die Zukunft? Rashford auf links, Garnacho auf rechts, Højlund vorne im Zentrum?
Also ich glaube, Garnacho und Højlund definitiv. Gerade Højlund hat jetzt eine Serie gestartet. Ich meine, das 4. Spiel in Folge schon getroffen. Über Garnacho müssen wir nicht reden. Brutal wichtig. Vielleicht der einzige Flügelspieler, der relativ konstant Leistung bringt. Von der Persönlichkeit her sicherlich nicht der einfachste, aber so ein brutal guter Fußballer. Und wenn die beiden gut in Form sind wie aktuell, macht es einfach Laune. Und ich glaube, das ist genau das, worauf Ten Hag setzen muss.
Es bleibt zu sagen, dass Calvin Phillips bei West Ham einen suboptimalen Start hingelegt hat. Durfte er starten. Letzte Woche hat er einen katastrophalen Fehler schon gemacht. Hier kam er jetzt nachher erst drauf, wurde aus der Startelf rausgelassen und sah da auch wieder nicht gut aus. Calvin Phillips, seine Spielpraxis scheint wohl echt ganz entscheidend zu sein und er kommt einfach noch nicht in Tritt. Es wird spannend zu sehen sein, ob er nochmal rankommt und ob Gareth Southgate ihn berücksichtigt im Sommer. Die Wolves schlagen Chelsea auswärts mit 4-2. Bournemouth und Nottingham trennen sich mit 1-1. Arsenal schlägt Liverpool mit 3-1. Und heute Abend um 9 dann noch Brentford gegen Man City. Man City kann vorne wieder ranrücken an Liverpool und Arsenal. Und zum Schluss einmal dein Spieler des Spieltags.
Sehr gerne, denn das fällt mir dieses Mal nicht schwierig. Es sind die Festspiele von Mateusz Kunja. Wer 3 Tore macht, hat gute Karten. Wer das gegen Chelsea macht, mit einem Team, was nicht viel besser ist oder nicht viel besser sein sollte, erst recht für mich Spieler des Spieltags zusammen mit Neto super aktiv gewesen und gegen die Innenverteidigung Disasi und Thiago Silva wirklich gut gewesen, haben denen kaum Zeit gegeben, durchzuatmen. Und deswegen, wie schon angesprochen, mein Spieler des Spieltags.
Ja, vollkommen fair. Ich gehe einfach mal mit dem Trend mit und bestätige Luton Town einmal mehr. Und ich habe schon heute über ihn geraved, Ross Barkley. Ich bin so ein bisschen verliebt wieder in Ross. Mit 30 kommt er in den Spätherbst seiner Karriere. Bei Villa war damals sehr frustrierend für mich. Aber wenn er jetzt so spielt auf der 6, dann kann ich ihn einfach schwer übersehen. Ist eben nach wie vor ein geiler Kicker mit geilen Anlagen. Und nach Adebayo letzte Woche, also der nächste Luton Town-Spieler bei uns heute, der geehrt wird. Fand ich irgendwie eine sehr runde Folge heute wieder mal. Ganz viele Themen dabei, von Mourinho bis Chelsea. Oder ist es ja vielleicht sogar eins am Ende des Tages, mal sehen. Deswegen einiges dabei gewesen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein bisschen Support da. PayPal-Link natürlich unter der Folge. Wie immer bereit für euch. Social Media, Instagram und X. Und ansonsten hört nächste Woche wieder rein. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao.